Herr Hotzel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz.
Ja, vielen Dank. Herr Hotzel, der Streit um die nordsyrische Stadt Idlib belastete das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei, die sich ansonsten bemühten, gute Partner zu sein. Russland unterstützt den Vormarsch der syrischen Truppen, während Erdogan ein Teil der Rebellen dort unterstützt. Nun haben sich beide Präsidenten in Sotschi getroffen, um da eine Vereinbarung zu treffen, und diese würde auch getroffen. Demnach sollen die Kämpfer ihre Waffen bis zum 15. Oktober abgeben. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hoster, Ihre Analyse hören.
Ja, lieber Herr Schorki, das ist eine der interessantesten politischen Bewegungen in der Region. Praktisch seit der Ankunft der Russen und seit der Annäherung Erdogans an Moskau. Das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes, und es lohnt sich, das genauer anzuschauen. Denn wir haben hier eine neue Art, ein neues Vorgehen, wie Russland seine Außenpolitik organisiert, anders als die Sowjetunion. Die Sowjetunion war da sehr starr. Die hat gesagt, wir marschieren hier lang. Ja, sie hatte Länder unter ihrer Knute, also das, was wir jetzt im Ostmitteleuropa sehen. Und die mussten alle ziemlich genau machen, was Moskau sagte. Und sonst war die Hölle los. Und jetzt sind die Russen außerhalb einer solchen ideologischen Begrenzung, außerhalb derart strikter Außenpolitik, unterwegs und gewinnen Führungskräfte in Ländern, gewinnen Politiker in anderen Ländern für ihren Weg, was ihnen nicht so schwer fällt, weil die Politik Washingtons so verrückt geworden ist und weil die Politik insgesamt auf der Welt, insbesondere vorgetragen durch Washington, immer chaotischer wird, immer weniger konstruktiv. Die USA sind ja zu pleite, um Truppen einzusetzen, und man ist auch längst davon abgekommen, wie zur Zeit des britischen Kolonialreichs, woanders irgendeine Ordnung aufzubauen. Nein, dem jetzigen Kartellsystem reicht es völlig aus, in anderen Ländern blankes Chaos einzurühren. Dieses Chaos betrifft übrigens auch mein Heimatland, Deutschland. Auch hier soll Chaos eingerührt werden, und das sehen wir auf Schritt und Tritt. Wir werden wirklich durch Verratspolitik regieren. Und hier in Syrien nun also versucht Erdogan, sein Land in der Nachbarschaft Syriens einigermaßen aus dem Konflikt herauszuhalten. Und die Zeichen stehen nicht gut. Er hat jetzt also unbedingt versuchen müssen, weil er sein Land früher IS gefördert hat, dass die Beweisen auf dem Tisch, da muss man nicht lange drüber diskutieren, da hat es genügend Ölkonvois gegeben, die da unterstützt wurden, und das Geld ging an IS. Und wir haben ja auch Morde gesehen an einer reizenden Journalistin, erinnere ich mich, und dahinter steckte also türkische Mittäterschaft. Wir haben einiges gesehen. Und natürlich ist der ganze Aufbau der CIA in der Südtürkei und dann das langsame Einsickern nach Syrien, alles dies ist noch NATO-Politik, und Erdogan dicht dran an dem, was die Kartelle und was Washington hier wollte. Und dann hat er sich umgedreht, und jetzt hat er tatsächlich Russland beeinflusst, tatsächlich. Die haben das nicht gern getan, das konnte man sehen. Die Pressekonferenz war hochinteressant. Erdogan war müde, aber zufrieden und sprach die Russen mit meine lieben Freunde an. Die Russen waren vollkommen anderer Stimmung. Putin stand wie ein Soldat hinter seinen Mikrofonen mit breiten Beinen und gespannt vom Scheitel bis zur Zehe wie ein Flitzebogen und hat also sehr markig seine Dinge vorgetragen. Das ist den Russen sehr schwer gefallen. Und Lavrov saß im Publikum, die Kamera ging dahin, und man konnte sehen, eine ähnlich gewaltige Spannung. Da geht es einfach darum, was passiert nun. Es geht ja nicht um die Stadt Idlib, sondern um die ganze Provinz Idlib. Und was wird da nun passieren? Und nun also diese eine entmilitarisierte Zone und der Versuch, radikale Kräfte zur Aufgabe zu bewegen. Aber die wichtigste von denen, HDS, hat bereits gesagt, dass sie kämpfen wird und wird nicht aufgeben. Das ist auch nicht die Art, wie diese Menschen kämpfen, das weiß ich ja selbst. Und diese Art Dinge bedeuten im Grunde genommen, dass wir eine zeitliche Verschiebung haben einfach. Und auch wird absehbar, dass die CIA da unten aktiv bleibt, egal was der Erdogan treibt. Und sehr interessant, ich habe vor 5 Minuten gerade den neuesten Beitrag der New York Times dazu gelesen, in dem eindeutig an 2 Positionen ganz klar erklärt wird, dass die USA militärisch mit eigenen Truppen eine stärkere Rolle in Syrien zu spielen gedenken. Darauf läuft dieser Artikel hinaus. Das ist einer dieser ganz typischen, vorsichtigen Vorbereitungsbeiträge. Und wenn sich da kein nennenswerter Widerstand regt, dann geht das so. Das ist das, was die Kartelle sich wünschen. Ob Trump das so macht, weiß man nicht. Aber man hat ihn ja dermaßen unter Erpressungsdruck mit der russischen Wahlkampfeinmischung und seinen russischen Verbindungen. Man hat alle wegverhaftet in Trumps Nähe, Anwälte, deren Büros durchsucht. Da bleibt also nichts umgedreht, um irgendwie zu versuchen, Trump stärker erpressen zu können. Das macht Fortschritte. Trump kann sich kaum noch bewegen. Er wird an dieser Stelle tun, was die Kartelle wollen. Und wenn er das nicht tut, braucht man nur das Schicksal von John F. Kennedy anzugucken. So sieht das aus. Die Zeichen stehen nicht gut. Wir haben es mit einer zeitlichen Verschiebung zu tun. Erdogan kriegt für seine Türkei keine Sicherheit hin. Die Kartelle haben beschlossen, die Türkei zu zerlegen. Und Erdogan persönlich, wenn er nicht tut, was sie wollen. Das ist die Situation. Hochernst.
Herr Hostel, Sie haben ein paar Mal von zeitlicher Verschiebung gesprochen, wobei man sagen muss, dass wie diese Vereinbarung zwischen Putin und Erdogan ausschaut, die Kämpfer sollen bis zum 15. Oktober ihre Waffen abgeben. Ist das aber nicht so ein Erfolg für Präsidenten Assad und Putin?
Ich glaube, das ist ein Erfolg für alle, die da zusammenarbeiten, um den Wahnsinn in Syrien zu beenden. Diesen Terrorwahnsinn, der von Washington ausgeht und der mit Hilfe von arabischen Verbündeten da eingerührt wurde. Das ist deshalb so wichtig, weil sie angesichts der Erdogan-Forderungen, die sind ja einzigartig. Es hat ja niemand, also nicht Syrien, nicht Russland, nicht Irland irgendwie darauf gesetzt, dass man jetzt den Sturm auf die Provinz Idlib irgendwie noch zeitlich verschiebt. Man hat sich ja schon sehr viel Zeit gelassen, nebenbei gesagt. Das ist ja schon der Fall von Duma und auch im Süden Syriens, die Widerstandsnester. Das ist ja sehr, sehr weit fortgeschritten. Und jetzt möchte man natürlich irgendwann mal auch sein ganzes Land wieder unter legitime Regierung bringen und in Ordnung. Niemand auf der ganzen Welt hat eine solche, wie soll man sagen, Terrorbelagerung und dann auch die Befreiung davon irgendwann einmal geschichtlich gesehen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und natürlich ist es wichtig, dass das dann auch gemacht wird. Nun aber ist also hier durch Erdogans Wünsche eine solche Verschiebung eingetreten. Und ich glaube, das nützt allen Beteiligten. Erdogan hat ja schon, als jetzt vor 2 Wochen man sich in Teheran getroffen hat, mit Putin, das Trio aus Rouhani, Erdogan und Putin, war ja klar, dass man die Provinz angreifen würde, aber die Türken haben keine Ruhe gegeben. Erdogan war nicht zufrieden mit diesem Ergebnis und hat jetzt also diesen Aufschub bis zum 15. Oktober bekommen. Und ich bin mir einigermaßen sicher, wenn er jetzt händeringend drum bettelt, wird man ihm vielleicht noch 14 Tage geben. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass am Ende die Bereinigung der Lage in der Provinz Idlib stattfinden wird. Das ist übrigens auch noch der Norden der Provinz Hama, aber das ist hier nur am Rande erwähnt. Und dass Erdogan sich damit einverstanden erklären muss. Aber man hat natürlich seine vor allem innenpolitische, aber auch insgesamt politische Stellung damit verbessert. Und man hat dann einen besseren Verbündeten in ihm, eine verbesserte Zusammenarbeit, weil er ja dann sagen kann, gut, wir haben ja diesen Kämpfern alle möglichen Fristen eingeräumt und haben das verzögert. Es ist mir ja klar, dass die Verzögerung bis zum Gipfel in Teheran ja auch schon zu hohen Teilen von der Türkei ausging, dass das so lange gedauert hat. Das ist gar keine Frage. Und man nicht einfach zügig durchgekämpft hat, erst eine Duma befreien, dann den Süden Syriens und dann zack nach Idlib. Ja, man hat also die Kämpfer ja nach Idlib gefahren. Wir erinnern uns noch an die Busse, die von Duma da aus dahin gerollt sind, mit den ganzen Familien von diesen radikalen Kämpfern. In dem klaren Wissen, dass als letztes sozusagen der Endkampf in Idlib bevorsteht. Das wussten alle Beteiligten, das wissen diese Familien, wissen die Kämpfer, wusste die Türkei. Aber man hat eben sehr lange gezögert und mir war immer klar, dass das auf Bitten der Türkei passiert, hinter den Kulissen. Jetzt nochmal vor den Kulissen eine weitere solche Bitte. Es gibt natürlich, um das klar auf den Punkt zu bringen, es gibt keine Abkehr der Politik, dass die Terrormilizen aus Syrien zu verschwinden haben, so oder so, tot oder lebendig, durch Syrien, durch die syrische Regierung, durch die Verbündeten in Teheran und die Verbündeten in Moskau. Da gibt es keine Frage, das wird passieren. Ist nur die Frage, wann, wie radikal und intensiv. Aber das kennt man dann, wenn es dann mal losgeht, dann geht es richtig zur Sache. So wird das kommen. Und Erdogan wird dann hier, wie soll man sagen, ob er jetzt so dafür ist, was im Einzelnen passiert oder nicht, er wird da seine Wege gehen müssen. Und das ist immer eine Destabilisierung der Türkei. Das bleibt nicht aus. Das wird versucht werden. Und das müssen die Kartelle auch versuchen, weil Erdogan gegen angekickt hat. Er hat nicht gehorcht. Und wenn das die ganze Welt tut, dann bricht die westliche Oberherrschaft und vor allen Dingen die Mafia-Herrschaft dieses Finanzkartells zusammen. Das wird man nie kampflos tun.
Herr Hostel, diese Stadt ist die einzig übrig gebliebene Terrorhochburg sozusagen. Wir sehen, dass die USA immer wieder die syrische Regierung auffordern, keinen Aufmarsch auf diese Stadt zu starten. Also braucht man eine Erlaubnis von den USA, wenn man seine eigenen Gebiete verteidigen will?
Wissen Sie das auch nicht? Ich will das mal in aller Deutlichkeit sagen, weil das hier auch nicht passiert und in unseren Medien auch nicht passiert. Das ist doch absolut pervers. Die USA haben diesen sogenannten, von den westlichen Propaganda-Lügenmedien, sogenannten arabischen Frühling gestartet. Das war nie etwas anderes als ein CIA-Frühling. Ich habe dieses Wort oft benutzt und das muss eben auch heute wieder sein, damit auch ein bisschen gelernt wird. Das hatte nie etwas mit den Bevölkerungen zu tun, die hat man missbraucht. Und die hat man aufgestachelt. Und das sind Operationen, die seit 2006, also vor 12 Jahren, begonnen worden sind durch die CIA. 2008 kam dann diese Aussage von Condoleezza Rice, damals noch die Außenministerin von George W. Bush, die gesagt hat, die bringen die Demokratie in den Nahen Osten. Das war ein Versprechen sozusagen. Und ich weiß noch, wie ich damals ein bisschen frech gesagt habe, dieses Versprechen klingt wie eine Drohung und wenn ich in der Region leben würde, würde ich mich bedroht fühlen. Und ich glaube, wir haben das auch mal in Interviews damals schon, nun sind wir ja schon so lange in der Zusammenarbeit, schon gesagt, dass das eigentlich bedrohlich ist. Und dann haben sie diese Drohung wahrgemacht. Und jetzt tatsächlich erfrechen sich die USA, obwohl ihre Politiker alle in den Knast gehören, um das klar zu sagen, weil sie weltweit wie Kriminelle unterwegs sind. Erfrechen sie sich, Syrien oder sonst irgendwen Ratschläge zu erteilen, wie die mit dem von Washington gesponserten und geförderten Terror in ihren Ländern umzugehen haben? Ich glaube wirklich, wenn wir das einmal 50 Jahre oder 100 Jahre später betrachten und die Welt hat sich durch die verrückten Mächte, die dort toben, nicht selbst ausgelöscht und wir haben noch eine Geschichtsschreibung, dann werden wir sagen, was war das für eine perverse Zeit.
Herr Hostel, bislang ist es so gewesen, wenn es um Entwicklungen in Syrien ging, da waren die drei Staatspräsidenten immer zusammengekommen, nämlich Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani. Diesmal war Rouhani nicht dabei gewesen. Wie wichtig ist dieses Ausbleiben oder wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, da ist etwas sehr Gutes passiert. Man muss da auch mal der Außenpolitik Ihres Landes ein Kompliment machen. Denn man hat da die Geduld, die man manchmal in der Weltpolitik braucht, um, wie soll man sagen, gute Dinge vernünftig und angemessen bewegen zu können. Es ist ja so, Erdogan ist ja nun mit seiner Türkei ein NATO-Land. Und das ist eine ganz besonders schwierige Übergangsphase, die er da hat. Auf Erdogan und die Türkei, das darf man nie vergessen. Das ist extrem wichtig, damit wir das alles richtig verstehen. Kommen zwei ganz erhebliche, tödliche Herausforderungen zu. Und ich denke hier politisch intensiv darüber nach, was ich tun kann, um eine tatsächliche deutsch-türkische Freundschaft zu bestärken, um Erdogan und allen Türken guten Willens Mut zu machen, diese Auseinandersetzung anzugehen und durchzustehen. Das eine ist eben ganz klar die Auseinandersetzung einer Absetzbewegung von dieser kriminellen Truppe namens NATO. Das ist absolut wichtig. Das andere ist tatsächlich auch, wie soll man sagen, eine Auseinandersetzung mit der weltweit herrschenden Kartellmafia. Es wird ja die türkische Währung absolut absichtsvoll unter Druck gesetzt, die Wirtschaft unter Druck gesetzt. Das sind Sanktionen, die da auch durch das Zollgeschehen in Kraft gesetzt werden, auch gerade durch Washington, sehr bewusst zu einem Zeitpunkt, wo der internationale Austauschkurs der türkischen Währung Lira besonders unter Druck gesetzt, wenn man zu diesem Zeitpunkt bestimmte Zölle erhöht, hat Washington alles gemacht. Er kämpft also einen Zwei-Fronten-Krieg, Erdogan, militärisch und sicherheitstechnisch und gegen die Kartelle. Und normalerweise bringt das einen Staatschef um oder verliert sein Leben. Und normalerweise, wie soll man sagen, wird das Land an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht durch solche Bewegungen. Und die sieht Erdogan beide auf sich zukommen. Und in dieser schwierigen Lage hat er tatsächlich im persönlichen Gespräch, da wird er auch einiges auf den Tisch gelegt haben an Informationen, da können wir Gift drauf nehmen, denn für nichts haben die Russen das nicht gemacht und haben da nicht ihm diesen Kompromiss eingeräumt, hat er ihnen gesagt, wie es steht. Und die Russen sind weder dumm noch uninformiert, die wissen ganz genau, wie es steht. Und sie wissen auch, wenn sie mit Erdogan jetzt nicht ein bisschen Geduld und Verständnis haben, dann treiben sie ihn praktisch brutalst zurück in die Arme der NATO. Und das ist sehr interessant, was hier passiert, denn es gibt ja nun diesen Erdogan-Gipfel hier in Deutschland. Und da soll ja angeblich die deutsch-türkische Freundschaft bestärkt werden. Aber wir haben ja nun Hinweise, dass durch die Hintertreibung des türkisch-deutschen Wirtschaftstreffens in Berlin am 14. September, dass hier schon klar gesagt worden ist oder klar signalisiert worden ist, das wird eine Erpressung Erdogans werden durch Merkel. Und die wird ihm sagen, komm zurück, sei wieder brav, dann ist alles gut und ansonsten ist das letzte Mal, dass du in deinem Leben einen roten Teppich in Deutschland gesehen hast. Das sind die Dinge, um die es tatsächlich geht. Und man hat ihm ja auch seine Möglichkeiten beschnitten, mit seinen Landsleuten im Westen Deutschlands zu sprechen und vor vielen Türken, die begeistert wären, ihn zu sehen und kämen in zigtausende Größenordnungen. Ich würde mich nicht wundern, wenn da so 80 bis 100.000 Türken zusammen kämen, wenn man ihn das machen ließe. Ja. Da hat er darauf verzichtet. Also er ist schon auch, wie soll man sagen, ohne Hut durch die Tür gegangen und etwas kleiner als gewöhnlich. Und trotzdem wird das nicht dazu führen, dass man irgendetwas Positives mit der Türkei vorhat. Das ist die schwierige Situation. Und dann hat Irland gesagt, wir stehen hinter dieser Vereinbarung. Offizielle Erklärung wenige Stunden nach diesem Gipfel Putin-Erdogan. Und da war mir klar, dass da eine große politische Reife in Teheran vorherrscht. Syrien war nicht so flott damit, aber die müssen sich fügen. Die Russen sind da auch etwas unverblümt gewesen. Das war vielleicht nicht so reizend, aber was will man machen? Das passiert dann eben. Die haben auf dem Gipfel erklärt, Syrien würde informiert. Mit anderen Worten, Syrien muss also dieser Anweisung aus Moskau jetzt Folge leisten. Ist auch jedem Weltbeobachter klar, dass das natürlich nicht im syrischen Interesse war, was hier passiert ist. In Wahrheit und Tatsache aber indirekt kann es doch dort beim syrischen Interesse landen, dann, wenn nämlich Erdogan nach der Frist einsieht, dass es jetzt nicht anders geht und wird selbst mithelfen mit den von Erdogan selbst, von der Türkei selbst früher geförderten radikalen Kopfabjäger-Milizen Schluss zu machen.
Herr Horsell, was bedeutet diese Vereinbarung in Sochi für weitere Entwicklungen in Syrien, für vielleicht eine Friedensregelung für Syrien?
Ich glaube dadurch, oder das ist meine Überzeugung oder meine Sicht, wie auch immer, dass man jetzt tatsächlich wieder alles erwarten, der Westen völlig überrascht, der war praktisch sprachlos, ja. Washington konnte das nur noch gutheißen, das ist vielleicht ganz selten mal, dass man aus Washington irgendetwas gutheißt, was, ich will mal sagen, Syrien, Russland und Iran zusammen einrühren. Ja, das war schon ein seltener Moment, den haben wir alle sehr genossen. Im Prinzip bedeutet ja diese Situation jetzt, dass nachher die Parteien, die jetzt geduldig waren, stärker sind. Die haben da Stärke gezeigt, nicht etwa Schwäche. Und dass die Türkei damit an Bord ist bei diesem Trio Syrien, Iran, Russland, das ist ein riesiger Gewinn. Und nebenbei gesagt, der Beginn vom Ende der NATO. Auch das muss man sich klar machen. Das sind ganz, ganz ernste Dinge. Und sollten also Russen und Türken weiterhin so gut zusammenarbeiten und Iran und Syrien weiterhin so klug vorgehen, dann kann das ein ganz wunderbares Miteinander in der Region werden. Und sämtliche Pläne zur Destabilisierung des Nahen Ostens, das wird dann auch wieder Irland erreichen. Das ist ja gerade Opfer eines aus meiner Sicht CIA-gesteuerten Terrorattentats war. Und hier möchte ich Ihnen auch und Ihrem Land mein herzliches Beileid ausdrücken für die etwa 25 Toten. Das ist die neueste Zählung, die ich jetzt gerade zur Kenntnis nehmen musste. Diese Art Terroranschläge werden zunehmen. Aber wir wissen, das ist Terror aus Schwäche. Das ist nicht eine Gestaltungsmacht in Nahost, auch wenn die USA anfangen zu drohen. Sie könnten ja mehr Truppen nach Syrien und sonst wo hinschicken, wie das heute in der New York Times zu lesen ist. Das ist alles Schwäche. Das sind alles Rückzugsgefechte. Das lässt sich nicht halten. Und insbesondere, wenn zu dem Trio, das besteht, ich sage nochmal, Syrien, Iran, Russland, auch noch Erdogan hinzutritt, weil er merkt, dass es nur eine gemeinsame Sicherheit gibt oder eine gemeinsame Unsicherheit, dann ist das ein Riesengewinn und ist tatsächlich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Weltgeschichte.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorten.